Okay, gut, also fangen wir an. Ihr seid hier im Vortrag User Interfaces gelandet und dazu werde ich heute ein bisschen was erzählen. Bevor ich starte, wollte ich erstmal noch ein bisschen was zu mir sagen. Ich studiere hier an der Universität Medieninformatik im inzwischen sechsten Semester. Und ja, ich habe einen Blog, auf dem ich ab und zu ein paar Sachen schreibe und ich bin ein ziemlich exzessiver Twitter-Nutzer, wie noch ein paar andere hier im Raum. Und ich schreibe bei IOException. IOException ist ein Blog von Ulmer Informatikstudenten, die dort regelmäßig über irgendwelches ja, informatikverwandte Sachen oder Ulm-verwandte Sachen, Open Data, solche Geschichten schreiben. Und ja, ist ziemlich interessant, da mal reinzuschauen. Über was wir heute reden werden, ist, wie man von sowas, von Leuten, die nicht wissen, wie sie irgendwie mit Geräten anfangen können, was sie mit Geräten anfangen sollen, von irgendwelchen Steinzeitmenschen, zu sowas kommt. Zu einem Baby, das irgendwie ein Gerät in die Hand bekommt und sofort damit umgehen kann und weiß, wie es das bedienen soll. Und es gibt zig Studien, die zeigen, dass Babys ab einem Alter von 8 Monaten mit verschiedenen Geräten, hier jetzt von bestimmten Herstellern, sehr gut zurechtkommen. Und da gibt es auf YouTube einige Videos, die auch ziemlich interessant sind, wo man schön sieht, dass so ein Baby tatsächlich mit so einer Applikation recht gut umgehen kann. Nee, nee, also in den Videos sieht man das recht gut. Das Baby, das kann dann meistens nicht viele Sachen machen, aber so die ganz groben Sachen, damit kommt es klar. Also eben Applikationen starten und dann vielleicht irgendwie ein bisschen drauf rumtatschen und es merkt dann, hier kommt jetzt ein Ton, wenn ich da drauf tatsche.
Ich weiß nicht, ob ihr über das gleiche Video redet. Also ich kenne das ein Video, wo so ein Baby gezeigt wird, das erst mit so einem Touchscreen irgendwie umgeht, das klappt irgendwie und dann kriegt es eine Zeitschrift in die Hand und weiß nicht so recht, was es damit anfangen soll.
Gut, das ist ein anderes Video als das, das ich kenne. Ja. Okay. Okay, also es gibt wohl ein interessantes Video von einem Baby, das mit einer Zeitschrift nicht umgehen kann, aber mit einem iPad sehr wohl. Ja, bevor ich mit dem Vortrag richtig anfange, wollte ich noch so einen kleinen Disclaimer machen, weil aus meiner eigenen Erfahrung ist es so, ich studiere hier Medieninformatik und höre eben ein paar Vorlesungen Richtung User Interfaces. Und oft hört man dann irgendwie von Kommilitonen, ja, das ist ja selbstverständlich oder das ist ja einleuchtend oder klar, dass man das so macht. Aber es ist nicht selbstverständlich, weil sonst würde ich jetzt nicht einen Vortrag dazu halten. Und ich habe eigentlich auch im Vortrag darauf geachtet, dass ich viele moderne Programme, Websites zeige. Also nicht nur irgendwelches ganz altes Zeugs aus den 60er Jahren, sondern auch Sachen, die aktuell sind, wo man dann schön sieht, dass die Interfaces eben noch nicht so gestaltet sind, dass es völlig intuitiv ist und für jeden selbstverständlich, dass man da die Fehlermeldungen immer ordentlich beschreibt. Genau. Zu was ich heute gar nichts sagen werde, sind Kommandozeilen-Interfaces. Das ist, glaube ich, ein ganz anderes Thema als so Sachen, die die Shell betreffen. Da geht es dann um so Debatten wie Captive User Interfaces und sowas. Ich glaube, das wäre nochmal ein Thema für einen extra Vortrag, das aber jetzt heute hier nichts zu suchen hat, sondern bei mir geht es jetzt eigentlich nur um Interfaces, erstmal in der realen Welt und später dann um GUIs, um Software-Interfaces. Und zwar reden wir jetzt erstmal über Intuition. Was ist Intuition eigentlich? Und da gibt es so eine schöne Definition. Die Fähigkeit, Einsichten in Sachverhalte zu erlangen, ohne bewussten Gebrauch des Verstandes. Also quasi aus dem Bauchgefühl raus, dass ich irgendwas in die Hand bekomme und sofort weiß, was ich damit machen soll. Und ein Gerät oder ein Interface, was strikt dieser Definition entspricht, das gibt es eigentlich so nicht von Menschen gebaut. Da gibt's, es gab vor letzte oder vorletzte Woche eine kleine Diskussion auf der DWM-Mailingliste, wo einer gemeint hat, dass der Nippel für Kleinkinder ein völlig intuitives Interface ist, worauf sich dann ein anderer Vater gemeldet hat und gemeint hat, das wäre also nicht so, das könnte er aus eigener Erfahrung bestätigen. Und ich habe vor einer Weile auf YouTube ein Video gesehen, wo mir das auch nochmal recht klar geworden ist. Und zwar ist ein Video aus den 70er oder 80er Jahren, wo ein Franzose zu einem eingeborenen Stamm hingegangen ist, der also seit Generationen abgeschieden von der realen Welt lebt und seither einfach keine modernen Technologien, keine modernen Geräte gesehen hat. Wobei ja, der Löffel, den er jetzt hier in der Hand hält, auch kein modernes Gerät ist. Aber das ist eigentlich sowas, wo wir davon ausgehen, ein Löffel ist eigentlich super intuitiv. Wenn ich dir einen Löffel gebe, dann weißt du sofort, wie du den anfassen sollst. Und ich hoffe, man sieht es hier oft, ja, man sieht es nicht so gut, aber er hält hier eben den Löffel gerade falsch rum, sodass er versucht, mit der flachen Seite irgendwas zu essen. Und das zeigt, finde ich, ganz schön, dass dieses Form follows Function eben nicht so ist, wie wir uns das vielleicht immer vorstellen, dass es auf Anhieb funktioniert. Genau. Eine bessere Definition von Intuition finde ich von Jeff Raskin. Er sagt, when we say intuitive in the context of software, we really mean familiar. Also wir meinen eigentlich nicht intuitiv, sondern einfach nur vertraut mit Geräten, dass wir vertraut mit der Benutzung sind. Und da gibt es so einige tolle Stories, zum Beispiel von der ersten Maus, die gebaut wurde. Die Leute, die die erste Computermaus in die Hand bekommen haben, die wussten nicht, was sie mit der machen sollen. Die haben versucht, irgendwie am Bildschirm hier rum zu scrollen oder irgendwie, es war halt nicht klar. Und wenn man dann jemandem sowas kurz zeigt, wie das funktioniert, dann ist das völlig klar, dann vergisst man das auch nicht wieder. Wenn man dann irgendwann wieder eine Maus in die Hand bekommt, dann ist es wirklich intuitiv. Dann weiß ich aus dem Bauchgefühl sofort, was ich mit der Maus machen muss, damit es funktioniert. Und die Frage, die sich für uns jetzt stellt, ist, wie gestaltet man ein Interface so, dass es sich für uns vertraut anfühlt? Und da gibt es eben die Antwort, indem es den Verhaltens- und Wahrnehmungsgewohnheiten, wie wir sie kennen, entsprechend anpasst. Und was wir uns jetzt im ersten Teil anschauen werden, sind die Wahrnehmungsgewohnheiten, wie Sachen aussehen, damit sie intuitiv sind. Da gibt es drei so Begrifflichkeiten, die einfach völlig gebräuchlich sind in dieser User-Interface-Ecke. Und ja, zu den drei werde ich jetzt einfach jeweils was sagen und das kurz erklären. Das erste ist der Begriff Affordances. Affordances sind Aktionen, die das Design von irgendwas einem Benutzer suggeriert. Also zum Beispiel ein Stuhl, das sieht so aus, als könnte ich mich draufsetzen. Das ist eine Affordance. Und man versucht da dabei, Beschriftung einzusparen. Also ein Design, das irgendeine Beschriftung braucht, um zu funktionieren, das ist eben erstmal nicht intuitiv. Ich brauche keinen Stuhl, der auf dem draufsteht, hier setzen oder sowas. Und bedingt lässt sich sowas auch auf Software übertragen. Genau. Das hier ist ein Beispiel von einer Tür, die schlecht designt ist, weil ich draufschreiben muss, dass ich hier ziehen muss. Und das ist erstmal grundsätzlich schlecht. Das hier ist eine Tür, die euch vielleicht ab und zu bekannt vorkommt, die auf beiden Seiten komplett, also eigentlich identisch aussieht auf den ersten Blick, aber jeweils zwei komplett verschiedene Funktionen erfüllt. Okay. Haben wir hier noch eine andere Tür, die kommt vielleicht auch dem einen oder anderen bekannt vor. In der Regel ist es so, dass kleine Türgriffe irgendwie so ein Aufziehen suggerieren und was Flaches, eine große flache Fläche suggeriert irgendwie, dass ich draufdrücken muss, um es aufzupushen. In dem Fall ist es jetzt ein bisschen ambivalent, weil ich zwar einen Griff habe, um dran zu ziehen, aber auch eine Fläche, um drauf zu drücken. Und ich weiß dann nicht so recht, was soll ich denn jetzt hier eigentlich machen. Das hier ist eine bessere Lösung, weil ich hier einen Griff habe, der eindeutig suggeriert, dass ich dran ziehen muss. Das hier ist eine Fluchttür und das Problem bei dieser Fluchttür ist, ich weiß nicht recht, wo ich drücken soll. Soll ich links oder rechts drücken, damit die Tür aufgeht? Ich meine, es sieht völlig identisch aus. Vor allem bei Fluchttüren, wo es dann oft um Bruchteile von Sekunden geht, wenn wirklich Panik auftritt, um schnell ein Design zu verstehen, dann habe ich nicht groß Zeit, hier irgendwas auszuprobieren. Eine bessere Lösung, sowas zu gestalten, wäre beispielsweise sowas. Hier ist es völlig eindeutig, dass ich rechts drücken muss, damit die Tür aufgeht. Ja. Genau.
Machen wir das bitte offen. Das hier. Es wird hier klar, dass die rechts aufgeht, weil der rechts nur das senkrechte Ding dran hat. Wenn das an der vorliegenden Tür auch rechts hier so ein bisschen größeres Ding dran hätte, dann wäre es klar. Auch dann wäre der Riegel auf, wenn es so breit wäre. Das wäre nicht schlimm, aber es ist klar, hier geht es rechts auf.
Eigentlich sollte halt noch so ein großes Bundesteil. Das heißt, damit
Also Konsequenz aus der Diskussion im Publikum ist, dass dadurch, dass es hier breiter ist und hier noch so ein vertikales Stück ist, wohl einleuchtender wird, dass die Tür nach eben rechts aufgeht. Und ein Feuerwehrmann merkt gerade an, dass beide Varianten in Deutschland nicht zugelassen sind. Okay, der nächste Begriff, zu dem ich was sagen wollte, ist, sind Mappings. Mappings sind eine Verbindung zwischen einem Bedienelement und der realen Auswirkung von diesem Bedienelement. Es gibt verschiedene Arten von Mappings. Das hier ist eine räumliche Analogie. Im Beispiel sind das eben Herdplatten. Und es ist auf den ersten Blick nicht klar, welcher Schalter jetzt für welche Herdplatte zuständig ist, sondern es bedarf eben einer Beschriftung, um klarzumachen, welcher Schalter welche Herdplatte ansteuert. Eine bessere Möglichkeit, sowas zu machen, wäre jetzt zum Beispiel das schon zu gruppieren, dann wird es ein bisschen klarer, aber es ist immer noch nicht so ideal. Und das beste Mapping, wo mir eigentlich sofort klar wird, welcher Schalter sich auf welche Herdplatte bezieht, ist das hier ganz rechts. Weil die räumliche Anordnung sich eben in der Anordnung der Schalter widerspiegelt. Eine andere Möglichkeit, sowas zu machen, wäre beispielsweise noch sowas, wo versucht wird, durch diese zwei Piktogramme hier zu signalisieren, wie die räumliche Anordnung ist. Das Dunkle ist hier. Das entspannt. Eine andere räumliche Analogie, die eigentlich recht gut funktioniert, ist eben das Lenkrad, wo ich weiß, wenn ich nach links drehe, dann lenkt das Auto auch nach links, und wenn ich nach rechts drehe, nach rechts. Also gute Mappings sind immer natürlich, sie nutzen irgendeine physikalische Analogie, irgendeine Auswirkung, die auch in der realen Welt sichtbar wird. Sie nutzen kulturelle Standards, erlauben ein sofortiges Verständnis, und wenn ich es einmal begriffen habe, dann ist es leicht, es ins Gedächtnis zurückzurufen. Wenn ich wieder an das Gerät hingehe, ist mir klar, wie das funktioniert hat. Ein Mapping, bei dem es nicht so eindeutig ist, ist auf dem Bild hier. Mich würde mal interessieren, ob irgendjemand rausbekommt, für was dieser Knopf hier steht, was die Auswirkung von dem ist. Bitte? Ja, genau, vorne und hinten ist es. Das heißt, hiermit steuere ich, wie die Balance vorne und hinten ist, der Lautsprecher. Und man sieht recht schön, dass es... dass es eben überhaupt nicht einleuchtend ist. Okay. Der nächste Begriff, den wir brauchen zur Wahrnehmung, sind Constraints. Constraints schränken die Möglichkeit zur Benutzung von einem Objekt ein. Also Affordances haben das Ziel, dass sie Aktionen vorschlagen, Aktionen anbieten durch die Gestaltung von dem Objekt, und Constraints versuchen eben direkt zu sagen, die Aktionen sind nicht möglich oder schränken diesen Aktionenraum überhaupt erst ein. Zum Beispiel, also es gibt so eine Unterteilung von Constraints in verschiedene Klassen, und eine Unterteilung ist physikalisch, indem ich diese Lego-Klötzchen eben nicht anders zusammenbauen kann. Ich kann die nur auf eine bestimmte Art und Weise zusammenstecken. Andere Constraints ist logisch, und zwar indem ich weiß, damit das Puzzle funktioniert, muss ich alle Teile aufbrauchen. Beim Puzzle funktioniert es recht gut, beim IKEA-Bausatz, ich weiß nicht, bin da manchmal nicht so sicher. Da bleibt bei mir immer irgendwas übrig. Hier gibt es auch noch einen physikalischen Constraint, dadurch, dass ich die Puzzleteilchen nur in einer bestimmten Anordnung anlegen kann, dass nur bestimmte Sachen ineinander greifen. Ein weiterer Constraint ist ein semantischer Constraint, dadurch, dass ich weiß, dass dieses Schwert vom Yoda irgendwie in der Hand gehalten wird. Das ergibt sich aus dem Zusammenhang. Ich habe ein Schwert und ich habe eine Figur und ich weiß irgendwie, okay, in der Regel hält man ein Schwert halt in der Hand. Weitere Constraints wäre kulturell, weil ich weiß hier in dem Fall, blaues Lichtschwert, ja, Yoda hat natürlich kein blaues Lichtschwert, das ist ja kulturell eindeutig klar. Also hält das dementsprechend auch nicht in der Hand. Also kulturelle Konvention trifft voll zu. Alle Constraints vereinigt sieht man, finde ich, ganz gut in dem Bausatz hier, in dem Lego-Bausatz, weil ein physikalischer Constraint ist, dass das Vorderrad eben nur vorne reinpasst. Ich kann das sonst nirgends reinmachen. Dadurch, wie das hier aussieht. Ein semantischer Constraint wäre, dass der Fahrer vorne sitzt, auf dem sitzt und dass er auch mit der Blickrichtung nach vorne schaut. Ein kultureller Constraint wäre, dass das Rücklicht eben rot ist und deswegen hinten und dass das Vorderlicht gelb ist und deswegen vorne ist. Ein logischer Constraint wäre, dass wir hier zwei blaue Lichter haben und zwei Teile und die gehören wohl zusammen. Also man sieht recht schön, allein durch diese verschiedenen Constraints ist es mir möglich, dass ich diesen Bausatz zusammensetze, ohne dass ich eine Anleitung dazu brauche, wie jetzt die einzelnen Teile zusammengehören. Also als kurze Zusammenfassung von diesem Wahrnehmungskapitel. Wir haben jetzt eben den Begriff der Affordances kennengelernt. Das sind durch die Gestaltung von einem Objekt suggerierte Aktionen. Wir haben die Abbildungen kennengelernt, die die Nutzbarkeit und Merkbarkeit erhöhen. Wobei zum Beispiel das hier auch eine Abbildung ist, diese Tafelsteuerung. Und man sieht recht schön, dass die Merkbarkeit hier einfach nicht gegeben ist. Jedes Mal, wenn ich an das blöde Ding hinlaufe, muss ich mir neu überlegen, welches Ding jetzt was steuert. Es ist zwar, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, merkt man schon, ja, der Vordere soll wahrscheinlich fürs Vordere sein, aber wie drehe ich den dann so oder so? Und hier ist die natürliche Abbildung halt überhaupt nicht gegeben. Genau. Und wir haben eben die Constraints kennengelernt, die versuchen, Bedienfehler zu verhindern, indem sie den Aktionsraum insgesamt einschränken.
Ich glaube, das Hauptproblem an der Tafel ist, dass es in jedem Hörsaal anders ist.
Also hier Anmerkung im Publikum, das Problem mit den Tafeln ist, dass jeder Hörsaal eine andere hat. Auf unserem Weg rauszufinden, wie man Interface gestaltet, das sich vertraut anfühlt, haben wir jetzt eben die Wahrnehmungsgewohnheiten kennengelernt. Und als nächstes versuchen wir jetzt ein bisschen was zu den Verhaltensgewohnheiten rauszukriegen, wie sich ein Interface verhält oder wie ich irgendwas bedienen kann, damit es sich möglichst vertraut anfühlt. Und da gibt es ein schönes Buch von der Jennifer Tidwell, Designing Interfaces. Und was die gemacht hat, ist, die hat sich einfach ganz, ganz viele Verhaltensmuster, die für uns heute intuitiv sind quasi, also gebräuchlich, die wir einfach kennen aus dem Leben überhaupt, die hat sich solche Patterns angeschaut und hat versucht, die auf Software zu übertragen und hat dann einfach so eine Sammlung zusammengestellt von verschiedenen Verhaltensmustern. Und die Idee ist quasi, dass dadurch, dass ich viele von diesen Verhaltensmustern verwende, es Leuten einfacher fällt, meine Software zu bedienen, weil sie das schon kennen, weil sie damit vertraut sind. Ich habe mir so ein paar Patterns herausgegriffen, die ich vorstellen will. Das sind jede Menge und ich habe einfach ein paar rausgegriffen, von denen ich denke, dass sie wichtig sind. Ein Pattern ist die Moduslosigkeit. Und ein Modus ist immer irgendwas, wo das Programm oder das Interface in einen Zustand versetzt wird, wo für den gleichen Input ein anderes Ergebnis rauskommt, ein anderer Output. Zum Beispiel Caps Lock ist sowas, dass wenn ich Caps Lock drücke, dass dann halt auf einmal ich drücke die gleichen Buchstaben, aber es erscheint ein anderer Output auf dem Bildschirm. Und die Idee hier ist, sowas einfach komplett wegzulassen. Alles, was irgendwie mit Modi zu tun hat. Und da gibt es einen bekannten User Interface Designer, Jeff Raskin, von dem auch das Buch hier ist, The Humane Interface, da kann ich nachher auch noch ein bisschen was dazu sagen, der bei Apple für einen Großteil der Interfaces am Anfang für verantwortlich war und für das Aussehen der Benutzeroberflächen einiges dort getan hat. Und der hatte noch die andere Idee zu sagen, okay, wenn wir die Moduslosigkeit nicht ganz abschaffen können, dann können wir ja so sogenannte Quasi-Modes einführen. Und ein Quasi-Mode ist irgendwas, wo ich eine konstante physikalische Aktion machen muss, damit ich in diesem Modus bleibe, sodass ich es nicht vergessen kann. Also nicht wie bei der Shift-Taste, wo ich drücke und ich bin in diesem Modus, sondern nicht wie bei der Caps-Lock-Taste, wo ich drücke und ich bin in diesem Modus, sondern wie bei der Shift-Taste, wo ich eben konstant halten muss, um in diesem Modus zu bleiben, sodass ich nicht irgendwann vergesse, dass ich in diesem Modus mich gerade aufhalte. Ein weiterer Pattern ist das Eliminieren von Warnbildschirmen. Stattdessen ist die Idee hier, dass jede Aktion sich rückgängig machen lassen sollte. Was man häufig kennt, ist, dass Programme, bevor sie irgendwas Gefährliches, irgendwas machen, was Daten zerstört, nachfragen, sind sie wirklich sicher, dass sie hier das und das machen wollen. Und Benutzer tendieren dazu, sowas aus Gewöhnung einfach zu ignorieren. Zum Beispiel, das hier ist ein Dialog, wenn man einen Post-Request auf eine Website macht, also einen HTTP-Post, und versucht zurückzugehen, dann bieten die Browser immer so ein Fenster an, möchten Sie dieses Formular wirklich nochmal absenden? Und ich kenne zig Leute, ältere Leute, aber auch Leute, die einfach nicht mit Computern aufgewachsen sind, die dann einfach schon mal Bestellungen irrtümlich nochmal getätigt haben, weil sie es nicht begreifen, was da jetzt steht und ja, ist ja egal und so. Stattdessen wäre es sinnvoller, sowas so zu gestalten, dass ich jede Aktion einfach rückgängig machen kann. Und Adobe hat das, finde ich, ganz gut gemacht. Die haben einfach so einen Dialog, wo ich jede Aktion sehe, die ich bisher ausgeführt habe, und ich kann jede Aktion einfach rückgängig machen. Und ich denke, was eigentlich das Cleverste wäre, was uns aber noch komplett fehlt, ist einfach auf Betriebssystemebene ein Undo, der global gilt, wo ich dann einfach jede Aktion im Betriebssystem rückgängig machen kann und nicht nur innerhalb der Aktion, der Applikation. Ja, die Java-Plattform bietet wohl sowas an, aber ist nicht implementiert. In dem Programm nicht implementiert, ja. Ein weiterer Pattern ist die Safe Exploration. Und zwar, dass Benutzer dazu ermutigt werden, sich in der Applikation auszutoben, einfach verschiedene Sachen auszuprobieren und versuchen, neue Möglichkeiten zur Bedienung zu finden. Es gibt aber irgendwie so ein paar Sachen, die da ganz häufig falsch gemacht werden. Bei Windows war es bis, glaube ich, 98 noch so, dass wenn man ein Formular erstellt hat, ein Windows-Formular, und in diesem Formular gab es beispielsweise ein Input-Feld, aber keine Aktion für Escape oder Enter, dann kam immer so ein Warnton, so ein ganz hässlicher Warnton, den ich euch jetzt natürlich nicht vorenthalten möchte. Na? Ich muss nur schön einen Sound. Wird gar nichts, oder? Probieren wir es mal so. Kommt vielleicht dem einen oder anderen bekannt vor. Ja, und das ist eigentlich eine ziemlich schlechte Möglichkeit, den Benutzer zu ermutigen, sich mal auszutoben, ein paar Sachen auszuprobieren. Stattdessen wird er hier eher darauf konditioniert, oh Gott, ich habe was falsch gemacht, hier darf ich nicht hinklicken, bloß nicht nochmal. Und das Gleiche ist, wenn ich immer einen Warnbildschirm oder irgendwas anzeige, ein Pop-up, wenn er irgendwo hinklickt, wo er nicht hinklicken darf. Eine bessere Möglichkeit, sowas zu machen, ist hier aus den Apple Human Computer Interface Guidelines, Use a default button only if the user's most likely action is harmless. Und don't use a default button at all if the user's most likely action is dangerous. Also einfach die Anwendung so gestalten, dass ich nicht unbedingt gleich was kaputt machen kann, indem ich einfach nur ein paar Sachen ausprobiere und ein paar Tasten drücke. Und der Vorteil ist, wenn man eine Anwendung so gestaltet, dass der User ermutigt wird, Sachen auszuprobieren, dann wird er über kurz oder lang sich besser in der Anwendung zurechtfinden und besser mit der umgehen können. Und er wird dann irgendwann vom Novizen zum Experten werden, weil er einfach Shortcuts lernt und kürzere Wege findet, Aktionen durchzuführen. Genau. Ein weiterer Pattern ist Änderungen im Aktionsfluss. Und zwar gibt es heute irgendwie unheimlich viele Applikationen, die es nicht zulassen, dass ich einfach das, was ich gerade tue, unterbreche und später dort weitermache. Oder irgendwie wieder zurückgehe oder halt so in dieser Applikation umherlaufe, wie ich das machen möchte. Und ein Beispiel ist da eben das Bibliothekssystem. Das war eine Meldung, die ich vor einer Weile bekommen habe, wo ich gedacht habe, ich spinne. Hier steht, also ich habe einfach irgendwas gesucht und bin dann vom Suchergebnis zurückgegangen. Und dann stand hier, wahrscheinlich haben Sie die Vor- oder Zurückfunktion Ihres Browsers benutzt. Ja klar, habe ich, wollte zurückgehen. Und dann steht hier, diese Funktion ist aufgrund des benutzergeführten Dialogs nicht vorgesehen. Benutzergeführter Dialog. Also wenn ich den Benutzer schon irgendwie in so einen Zustand locke, wo ich ihm nur einen Weg vorgebe, dann muss ich da wirklich einen triftigen Grund dafür haben. Beispielsweise Online-Banking wäre so ein Grund. Sowas, so eine richtig sensitive Applikation. Aber wenn ich hier nur nach ein paar Büchern suche, dann gibt es eigentlich keinen Grund, mich in irgendeinen Zustand zu locken. Und ich finde, also ich sag hier einiges zu Apple, weil ich mich einfach mit den Produkten am besten auskenne, aber genauso gut gibt es gute Beispiele unter anderen System, Linux, whatever, Windows auch ab und zu. Und ich finde, beim iPad haben die das eben wieder ganz gut gelöst, Apple. Und zwar gibt es hier die Möglichkeit, wenn ich in einer Applikation bin, wie jetzt eben hier in so einer Grafikdemo, dass ich dann durch Doppelklick auf den Homescreen oder auch durch fünf Finger nach oben so einen Dialog aufrufe, wo ich... vier Finger nach oben. auf jeden Fall habe ich so die Möglichkeit, dass ich in den Multitasking-Modus komme und zwischen den Programmen hin und her wechseln kann. Und was da technisch passiert, ist, dass der Zustand meiner aktuellen Applikation auf den Betriebssystem-Stack gelegt wird und ich dann später jederzeit genau dort wieder zurückkehren kann, wo ich die Applikation verlassen habe. Und genau sowas ist halt extrem sinnvoll, dass man den Leuten jederzeit die Möglichkeit gibt, ihre Aktion hier zu unterbrechen und irgendwo anders hinzuwandern. Die hört auf zu laufen. Die macht erst weiter, wenn ich wieder zurückkomme. Genau an der Stelle. Und das sind Sachen, die wir eben aus dem täglichen Leben gewöhnt sind, die für uns vom Verhaltensmuster her normal sind, dass ich eine Aktion, die ich gerade mache, ein Buch zu lesen, unterbrechen kann, um später dort wieder hinzukommen. Genauso wie dieses Undoable, was ich vorher gesagt habe, dass jede Aktion sich rückgängig machen lassen kann. Das ist halt was für uns völlig normal ist, dass wenn ich irgendwo einen Nagel reinhammer, dass ich den auch wieder rausziehen kann. Aber ich habe dann doch. Okay, dann noch so ein Ding ist, ein konsistentes Verhalten von Applikationen, was heute irgendwie bei Interfaces häufig auch nicht gemacht wird. Es ist heute alles besser als früher, weil es heute eigentlich auf jeder Plattform so sogenannte Interface-Style-Guides gibt, die definieren, wie die Programme aussehen sollten, damit sie auf dieser Plattform sich möglichst konsistent untereinander verhalten. Und der Vorteil ist einfach, dass wenn ich einmal etwas gelernt habe, so wie mit dieser Maus, wenn ich einmal gelernt habe, wie die Maus zu bedienen ist, dann funktioniert das überall. Und mit GUI ist es eben genauso. Wenn ich einmal gelernt habe, wie das hier funktioniert und es überall funktioniert, dann ist das für mich intuitiv. Ein Beispiel ist hier beispielsweise unter Mac, wenn ich in eine Datei irgendwas reinschreibe oder irgendwas verändere und ich beende dieses Programm dann, dann fragt er mich eben, möchten Sie die Änderungen speichern? Und üblicherweise sieht dann jeder Mac-Dialog so aus, weil es der Interface-Style-Guide so definiert. Ich habe hier eben die Default-Action sichern. Wenn ich Return drücke, dann fängt er an zu sichern und Space ist nicht sichern. Und das ist die Default-Action. Für mich als erweiterten Benutzer ist das 1A, weil ich jedes Mal aus Gewöhnung schon Space drücke, weil es halt nicht sichern ist. Aber jedes Mal gibt es irgendein blödes Programm, das es halt genau anders macht, wo dann halt es eben nicht funktioniert, dass das Interface konsistent ist. Und sowas macht ein Erlebnis kaputt. Was hier anders ist, ist, dass Don't Save nicht mit einer Aktion belegt ist. Wenn ich jetzt hier die Leertaste drücke, dann sichert er, dann würde er in dem Fall Save auswählen. Ja, also es sind alle Screenshots, die ich gemacht habe. Ja. Ja. Meinst du, ist es anders inzwischen? Okay. Okay, also
wenn es ein blauer Kringel drumherum ist, heißt es, dass man jetzt die Leertaste drücken kann.
Genau.
Ja, bei Windows ist es genau andersrum. Also da rein Programm, da ist die Save auf der linken Seite und das Down Save auf der rechten Seite.
Okay, also Anmerkung, unter Windows ist es wohl anders, da ist Save auf der anderen Seite. Und andere Anmerkung war, dass sich diese Leertaste wohl global deaktivieren lässt, diese Funktion unter Mac. Ja, aber worauf ich auf jeden Fall raus wollte, ist, dass es eben kein konsistentes Interface ist. Und wirklich Intuition wird eben nur dann möglich, wenn Sachen sich konsistent verhalten, wenn ich eben überall so arbeiten kann, wie in jeder Applikation. Und wenn sich hier jede Applikation anders verhält, dann funktioniert das eben nicht. Okay, das waren jetzt so ein paar Patterns. Wir hatten eben die Moduslosigkeit, Änderungen im Aktionsfluss, dass ich Sachen unterbrechen kann, Undo, dass ich dem Safe Exploration, dass der Nutzer irgendeine Applikation einfach von sich erforschen kann, um neue Wege zu finden, um besser damit zurechtzukommen, und die Gewöhnung. So, jetzt lasst uns über die Dark Side reden. Ja, wie überall ist es natürlich so, dass ich so solche Konzepte, wie ich irgendwas intuitiv gestalte, nicht nur für was Gutes benutzen lassen, sondern natürlich auch für irgendwas Negatives. Ich kann die ganzen Konzepte natürlich auch verwenden, um eine Applikation mit Absicht ganz bewusst so zu bauen, dass sie möglichst unintuitiv ist. Oder dass bestimmte Funktionen, zum Beispiel irgendwas zu kündigen, so unintuitiv versteckt sind, dass kein Mensch drauf kommt. Und da kommen die Dark Patterns ins Spiel. What not to do? Dark Patterns sind eben keine Designfehler, sondern ganz bewusst, ganz sorgfältig so platziert, dass es möglichst nicht intuitiv ist. Und da gibt es eine Website, das ist ein Wiki, darkpatterns.org. Was die machen, ist, die sammeln einfach nur solche Vorfälle in Applikationen, auf Webseiten, wo also der Designer ganz bewusst hingegangen ist und Sachen so eingebaut hat, dass es nicht offensichtlich ist, dass es nicht funktioniert. Und man sieht hier schon an den Kategorien, zum Beispiel Hidden Costs, versteckte Kosten, Friend Spam, Forced Disclosure, Forced Continuity, dass es sich hier also meistens um irgendwelche Sachen handelt, wo versucht wird, irgendein kommerzielles Interesse zu verfolgen. Und das Ziel von der Website ist, sowas einfach öffentlich bloßzustellen, um dafür zu sorgen, dass sowas unterbunden wird. Und die haben so ein paar Beispiele. Eines ziemlich krasses fand ich hier von Ryanair, die eben in ihrem Bestellvorgang hier die Möglichkeit haben. Also standardmäßig habe ich immer eine Insurance, eine Travel Insurance, eine Versicherung ausgewählt. Und if you do not wish to buy insurance, select no travel insurance in a Dropdown-Menü. Dropdown-Menü? Welches Dropdown-Menü? Ja, hier gibt es eins. Please select a country of residence. Aber das wird doch wohl nicht darunter sein. Country of residence? Und was gibt es denn hier für eine Option? No travel insurance required. Ich meine, rechtlich ist das völlig konform, aber es ist halt nicht elegant, nicht gut. Ja, sowas zahlt sich dann auch irgendwann wieder aus. Es gibt noch so ein paar andere Sachen, die inzwischen erreicht haben. Wenn man sich mal überlegt, was ist das Schlimmste, was einer kommerziellen Plattform, einer kommerziellen Website passieren kann, dann gibt es so ein paar Sachen, das gehört vielleicht dazu, dass wenn ich dann bei Google irgendwie nach dem Firmennamen suche, dass dann so ein paar Ergebnisse auftauchen, die vielleicht nicht gerade hilfreich sind. Ja, und die Plattform sammelt eben solche Sachen und das ist ziemlich interessant, da mal durchzuschauen, weil da echt viele Sachen dabei sind, wo man sich denkt, okay, wieso das denn? Als nächstes möchte ich jetzt noch ein bisschen was dazu sagen, was es für weitere Hilfestellungen gibt, die man dem Benutzer anbieten kann, damit er besser mit einer Applikation zurechtkommt. Eines der Dinge ist die Einfachheit der Schnittstelle. Einfachheit der Schnittstelle, das ist so ein Begriff, wenn ich den höre, dann denke ich, ja klar, eine Schnittstelle sollte natürlich einfach sein und simpel gestaltet sein, aber wenn man sich mal wirklich Gedanken darüber macht, ob das Interface jetzt auch wirklich einfach gestaltet ist, ob ich von jedem Element begründen kann, ob das jetzt genau hier sein muss, dann gibt es so ein paar Sachen, die einem auffallen. Das ist zum Beispiel der Windows Media Player, wie er vor ein paar Jahren noch aussah. Und wenn man sich den so anschaut, dann fällt einem erstmal nicht viel Besonderes auf. Es gibt halt jedes Element. Und dann gibt es halt ein paar Leute, die sich Gedanken dazu machen, ob ich wirklich jedes Element in diesem Moment da haben muss. Und was dann rausgekommen ist, ist beispielsweise hier bei Apple, das ist heute aber auch Standard, bei Windows genauso, dass dieser Pause-Button hier einfach verschwunden ist und es stattdessen nur noch einen Play-Pause-Button gibt. Und der wechselt halt den Status. Wenn ich spiele, dann wird es halt zum Pause-Button. Wenn ich Pause habe, dann wird es zum Spiele-Button. Und somit habe ich schon mal einen Button weniger. Und ja, wir werden nachher bei der Effizienz von Interfaces noch sehen, dass es durchaus sinnvoll ist, auf sowas zu achten.
Warum wechselt der Button jetzt nicht den Modus?
Der Button, ja.
Das ist ein sinnvoller Modewechsel, oder?
In dem Fall würde ich sagen, macht Sinn. Ja.
Das ist ja quasi Modus, du hörst ja, ob die Musik läuft.
Und der wird angezeigt. Und
der wird angezeigt,
ja.
Es sei denn, dein Audio ist verkonfiguriert.
Ja, aber das passiert ja nicht.
Achso. Okay. Also Frage aus dem Publikum war, ob das nicht wieder ein Modus sei, was ja schlecht ist. Und die Antwort war, dass es ja quasi ein Quasi-Modus sei.
Ja.
Okay. Ein weiteres Ding sind Fehlermeldungen. Fehlermeldungen sollten möglichst aussagekräftig sein. Und wenn man sowas liest, wie irgendjemand schreibt, in Sachen, an die man sich bei Interface-Gestaltung halten sollte, Fehlermeldungen sollten möglichst aussagekräftig sein, dann leuchtet das erstmal jedem ein, ja klar. Aber das ist ein Beispiel für eine Fehlermeldung, da steht halt Error Writing File. Also gab einen Fehler beim Dateischreiben, aber wieso oder was da jetzt passiert ist, weiß ich nicht. Bisschen besser ist es dann schon so, wenn hier steht, the disk is full or too many files are open. Dann habe ich zumindest schon mal so einen Indikator, woran es vielleicht hängen könnte, dass da gerade ein Fehler kam. Und am allerbesten ist es aber, wenn der Benutzer gleich noch einen Vorschlag bekommt, wie er diesen Fehler auch beheben kann. Und ein sinnvoller Fehlerdialog würde dann zum Beispiel so aussehen, dass hier steht, the document could not be saved because the disk is full. Und dann steht hier drunter, try deleting documents from Workstuff or saving the document on another disk. Und das ist eigentlich ideal, weil ich damit als Benutzer genau weiß, was ich machen soll und woran es liegt, wenn schon ein Fehler kommt. Ja, zu dieser Safe Exploration, was ich vorher bei den Patterns gesagt habe, dass man dem Benutzer ermöglichen sollte, eine Anwendung auszureizen, um einfach bestimmte kürzere Wege zu finden, um Aktionen durchzuführen. Sowas funktioniert natürlich nur bei Leuten, die sich auch damit auseinandersetzen wollen und die Sachen ausprobieren. Aber ich weiß aus eigener Erfahrung, dass in einer Firma, wo ich früher gearbeitet habe, gab es mal diesen Fall, dass eine Mitarbeiterin regelmäßig E-Mails bekommen hat und in E-Mails waren halt ab und zu irgendwelche Bestellvorgänge drin und sie musste dann eine Rechnung erstellen und hatte halt eine Vorlage dafür, eine Word-Vorlage und hat aber immer recht lang gebraucht und irgendwann hatten sie mal gefragt, ja, wieso sie so lang braucht und sie hat gemeint, ja, sie musste ja immer alles abtippen, die ganze E-Mail. Ja, wie abtippen? Dann hat sich halt rausgestellt, sie wusste halt nicht, dass es diese Funktion Zwischenablage kopieren, bearbeiten, kopieren überhaupt gibt. Das Ding ist jetzt, man kann ihr jetzt eigentlich dafür keine Schuld zuweisen, weil eigentlich liegt die Schuld beim Interface, dass es sich nicht darum kümmert, ihr sowas mitzuteilen, dass es hier eigentlich auch nur einen kürzeren Weg gibt. Und ein Trend, der in letzter Zeit sehr verstärkt ist bei Interfaces, ist, dass Interfaces sowas eben checken, dass die sowas raffen, dass jetzt eigentlich ein kürzerer Weg da wäre, eine Aktion zu machen. Und ein Beispiel ist beispielsweise hier ein Plugin für Eclipse. Was das Plugin macht, ist, alle Aktionen aufzuzeichnen, die ich so tätige. Und wenn es eine kürzere Möglichkeit gibt, irgendwas zu machen, dann wird mir nach einer bestimmten Anzahl, wie oft ich die Aktion getätigt habe, eben hier angezeigt. Es gibt einen Shortcut und 4 times habe ich diese Aktion schon gemacht. Das heißt, wenn ich diesen Shortcut in Zukunft benutze, dann bin ich schneller, kürzer. Es ist jetzt aus verschiedener Hinsicht enorm sinnvoll, dass sowas genutzt wird. Aus lerntheoretischer Hinsicht ist es ziemlich sinnvoll, weil ich in dem Moment den Kontext habe. Also wenn ich diese Aktion in dem Moment machen möchte und dann den Vorschlag dazu bekomme, dann lerne ich sowas eher, als wenn ich das nachher im Handbuch lese oder auf einer Website.
Kann ich Apple verklagen, wenn ich irgendwann mal die Hand breche bei diesen Shortcuts? Weil Shift Alternative C ist ja schon mal
ziemlich da. Ja, es ist der Eclipse-Shortcut. Musste Eclipse verklagen. Also Anmerkung war, dass die Shortcuts immer so übelst hässlich sind, was auch oft zutrifft. Ja.
Ich finde, da könnten wir jetzt noch einiges verbessern. Also erstmal ist es für einen Mac-User nicht akzeptabel, dass in der unteren Zeile steht Time, Klammer auf, S, Klammer zu. Also das ist eine Prüfung im Programm und dann Einfügen des richtigen Textes, Time oder Times. Und die Frage ist auch, ob man es bei einem Mal schon braucht. Und ja, und außerdem, es ist ein Pop-Up-Fenster und Pop-Ups sind eigentlich immer schlecht, weil sie irgendwas bedecken.
Ja, also in dem Fall ist es, also die Anmerkung war, dass der Text sich hier noch verbessern lassen könnte und dass es auch nervig sei, wenn das ständig auftaucht. Wobei in dem Fall muss man dazu sagen, dass es ein Plugin ist, das ich mir halt bewusst installiere und das ich natürlich auch ausschalten kann. Und dass diese Meldung in dem Fall erst nach 4 Mal aufgetaucht ist. Wobei es noch bessere Lösungen gibt. Es gibt eine IDE, IntelliJ heißt die, glaube ich, für die es auch ein Plugin gibt. Und das zeigt beispielsweise auch so Sachen an, wie die Zeitersparnis, die du hättest, wenn du jetzt auf diesen Shortcut wechseln würdest. Ja, ziemlich cool. Zu der Anmerkung gerade, Björn, dass die Shortcuts so übelst hässlich sind. Unter Mac gibt es unter den Systemeinstellungen so ein Feature, wo ich die Shortcuts global bearbeiten kann, was ziemlich geschickt ist. Nur so als Anmerkung. Die Vorteile davon, wenn mir die Applikation anfängt, solche Vorschläge zu machen, wie ich besser damit zurechtkomme, ist, dass der User eben langsam zum Experten erzogen wird und den richtigen Umgang mit dieser Applikation kennenlernt. So wie eben bei der kleinen Story, die ich gerade erzählt habe, wäre das eigentlich enorm sinnvoll, wenn es sowas betriebssystemweit gibt. Ob ich das dann einschalte oder ausschalte oder wie ich das konfiguriere, ist dann nochmal eine andere Sache. Aber ja. Okay. Ich würde jetzt gerne noch ein bisschen was dazu sagen, wie man Interfaces bewerten kann. Also was es für quantitative Ansätze gibt, sodass ich dann letztendlich irgendeine Zahl da stehen habe für dieses Interface und eine andere Zahl für ein anderes Interface. Und ich weiß also, das eine ist besser als das andere. Und da gibt es insbesondere einen Ansatz, den ich gern vorstellen würde, nämlich den informationstheoretischen Ansatz, die Effizienz von einem Interface zu messen. Informationstheoretisch im technischen Sinne meint, dass die Informationen, die in der Kommunikation übertragen werden, die ich in ein System reingebe und wieder rausbekomme. Und zwar gibt es hier einen Satz von Jeff Raskin, der, finde ich, da ziemlich gut dazu passt. Er sagt, a computer shall not waste your time or require you to do more work than is strictly necessary. Denn das ist eigentlich was einleuchtet, aber letztendlich ist es so, dass wenn ich für ein Interface mehr Arbeit machen muss, als die Aktion, die ich mit diesem Interface eigentlich mache, für die Aktion eigentlich nötig ist, dann mache ich irgendwas Unnötiges. Dann macht das Interface irgendwas, was noch verbesserungswürdig ist. Und genau darauf will er hier raus. Er sagt, ein Interface, das exakt die gleiche Aufgabe erfüllt wie ein anderes Interface, aber weniger Eingaben für diese Aktion braucht, das ist besser. Das trifft nicht immer zu, aber in den meisten Fällen schon. Es gibt so ein paar Sonderfälle, die man konstruieren kann, wo es tatsächlich ein effizienteres Interface gibt, das aber mehr Eingabemöglichkeiten hat. Beispielsweise könnte ich natürlich auch alles irgendwie in eine Dropdown-List reinpacken, in eine große, dann würde das nicht mehr gelten. Aber für einen vernünftigen Ansatz, ein Interface zu konstruieren, gilt sowas erstmal. Und was jetzt hier ins Spiel kommt, ist der Informationsgehalt. Er sagt, die Effizienz von einem Interface ist so definiert, dass der minimale Informationsgehalt, den ich brauche, um die Aufgabe auszuführen, geteilt durch den Informationsgehalt der angebotenen Schnittstelle, also meiner GUI. Und ich habe damit eine maximale Effizienz von 1. 1 wäre dann, es ist keine Arbeit nötig und es muss auch keine Arbeit verrichtet werden. Und 0 wäre, die User-Eingabe ist einfach komplett unnötig. Jetzt kann man sich natürlich fragen, okay, gibt es tatsächlich solche Fälle, solche in fernen Ländern ganz exotische Fälle, wo die User-Eingabe wirklich komplett unnötig ist? Ja, die gibt es in der Tat. Hier haben wir JavaScript Alert. Dieser Dialog hat tatsächlich eine informationstheoretische Effizienz von 0, was aus mehreren Gründen zusammenhängt. Es gibt nur eine mögliche Aktion und es folgt keine Aktion aus diesem Dialog. Das heißt, aus informationstheoretischer Sicht habe ich auch keine Möglichkeit festzustellen, ob der User den Dialog überhaupt gelesen hat, weil er kann ja nur auf OK drücken. Deswegen hat dieser Informationsgehalt, die Effizienz von diesem Dialog aus informationstheoretischer Sicht eben 0. Anderes Beispiel, sind Sie sicher, dass Sie formatieren wollen? Ja, nein, abbrechen. Es ist ein Dialog, den ich nachgebaut habe, den es aber vor einigen Jahren auch noch bei verschiedenen Betriebssystemen in der Form gab. Und letztendlich, wenn ich mir dieses Interface so anschaue, dann sind einige Sachen redundant, eben diese Button Nein und Abbrechen, weil sie letztendlich die gleiche Aktion folgern lassen. Wenn ich auf Nein drücke, passiert gar nichts, wenn ich auf Abbrechen drücke, passiert auch nichts. Also könnte ich das auch einfach weglassen und hätte damit die minimale Lösung für diese Aufgabe. Ich hätte noch ein X oben rechts hinmachen können, ja. Hätte ich machen können. Genau. Und damit ist dieser Dialog effizienter als der obere. Was man jetzt machen kann, was ich jetzt hier aber nicht zeigen möchte, weil es recht viel aus der Stochastik voraussetzt und recht komplex ist zum Erklären, ist, dass ich tatsächlich im Detail ausrechnen kann, den Informationsgehalt von diesem unteren und vom oberen Dialog. Und dann würden eben zwei Zahlen rauskommen, die ich miteinander vergleichen kann, um so abzuschätzen, welcher Dialog effizienter ist. Es gibt noch ein paar andere Beispiele, zum Beispiel hier. Ja? Frage?
Der Dialog hat natürlich auch das Problem, dass die Frage einfach wirklich schlecht ist. Yeah. Weil sie fragt, ob ich sicher bin, nicht ob ich formatieren will. Also es sollte ein, wollen Sie wirklich formatieren? Das wäre.
Oder Achtung, formatieren, da steht eine Festplatte. Ja, ich weiß, weiter formatieren. Und oh nein, lieber abbrechen.
Okay.
Ja? Das Problem dabei ist ja auch, dass ich, ich habe ja wohl irgendwas getan, von dem ich mir sicher bin, dass ich das Richtige getan habe, dann werde ich da auch trotzdem auf Ja klicken, weil, also wenn ich jetzt gerade irgendwie ein bisschen im Stress bin, sozusagen, weil ich werde halt wohl das geklickt haben, was ich denke, genauso wie wenn ich eine Datei lösche und aus Versehen die falsche lösche, dann hilft mir das ja trotzdem.
Hannes, bei Datenträger unter Windows 7, ja. Also wenn du auf Rechtsklick auf Datenträger klickst, dann kommt formatiert und unmount und ein Ablauf.
Also, ich werde es nicht geklickt haben.
Du bist dir dann nicht sicher.
Ja, aber also nicht für mich. Ich habe das Richtige geklickt, wenn ich aus Versehen daneben geklickt habe. Ja, aber wenn ich aus Versehen daneben geklickt habe, denke ich ja trotzdem, ich habe das Richtige geklickt. Deswegen klicke ich es, mache ich das falsch.
Okay, noch eine Anmerkung aus dem Publikum, Stefan? Also, im Endeffekt laufen alle Anmerkungen aus dem Publikum darauf raus, dass die Frage schlecht gestellt ist. ja, also ich denke, das Argument ließe sich mit einer klaren Fragestellung beseitigen.
Erinnerst du dich an den Dialog, wenn früher das Kette kaputt war? Abort, retry, ignore?
Früher gab es wohl, wenn eine Diskette kaputt war, einen Dialog Abort, Retry, Ignore. Was natürlich noch weniger Sinn macht.
Nee, Retry.
Retry.
Abort, Ignore hat wirklich eine Maschine-Aktion noch ausgelöst. Ja, ja. Also, Volker hat mir das mal so erklärt. Bei Abort bricht das Programm ab. Mhm. Bei Retry wiederholt es einen Fehler. Und bei Ignore ignoriert er sich einfach völlig.
Okay, daran sieht man, dass die Interfaces vielleicht doch besser geworden sind mit der Zeit. Noch ein Beispiel aus einem Dialog, wie er üblicherweise in einem Bestellvorgang oder wenn ich eine neue Adresse eingeben muss, vorkommt, ist eben sowas. Ich gebe hier an, Vor- und Nachname, Straße, Hausnummer, Stadt, Bundesland, Kanton, Postleitzahl. Aber eigentlich ist es doch so, dass ich mithilfe der Postleitzahl schon einen Rückschluss machen könnte auf das Bundesland zumindest und auch auf die Stadt. Also sind die beiden Felder doch eigentlich überflüssig, oder? Muss ich vielleicht mal Gedanken dazu machen.
Beim Kanton geht es auf jeden Fall, dass eine Stadt zwei Kantone hat und vielleicht muss das sein.
Okay.
Man könnte sich das Land auswählen, man könnte sich das Interface dann anpassen. Ich meine, du weißt ja, wo du wohnst, oder?
Ja.
Es gibt einen und dieselben Stadtnamen aus verschiedenen.
Nico, bei dir funktioniert das nicht, weil es JavaScript ausmacht.
Ja, das soll nicht gemacht sein.
Okay, anderer Dialog ist zum Beispiel so, die haben hier tatsächlich nur die Möglichkeit, den ZIP-Code anzugeben, also gar keine Möglichkeit mehr, irgendeine Stadt anzugeben oder irgendein Bundesland. Ja, was den Dialog schon mal kräftig entschlankt. Also eine Fragestellung, die wir jetzt so beantworten können, ist, kann es ein besseres Interface geben, das man für exakt diese Aufgabe bauen kann? Und wenn das Interface mehr Input verlangt, als die Aufgabe erfordert, dann macht der Benutzer unnötige Arbeit. Arbeit, die ihm eigentlich abgenommen werden könnte von einem anderen Interface. Und wenn das Interface exakt den Informationsgehalt hat, wie die Aufgabe, die ich tätigen möchte, dann kann ich kein effizienteres Interface für diese Aufgabe bauen. Ich habe jetzt hier noch ein Beispiel von einem Programm, das eine Temperatur konvertiert von Fahrenheit in Celsius. Und ich gebe hier eben in das eine Feld was ein, eine Zahl. Wähle oben vorher beim Radio-Button aus, was für eine Konvertierung ich ausführen möchte und drücke Enter. Und er zeigt mir dann im zweiten Feld die resultierende Temperatur an. Ich wollte jetzt einfach ein paar Sekunden Zeit geben, dass ihr euch vielleicht mal kurz Gedanken machen könnt, was eine cleverere Möglichkeit wäre, diesen Dialog zu gestalten. Wie man sowas machen kann, dass einfach Eingabemöglichkeiten wegfallen. Dass sich ein Dialog baut, der einfach weniger Input entgegennimmt und damit dem User Arbeit abnimmt. Ja, ich warte noch schön.
Ich würde einfach die zwei Radio-Buttons wegmachen.
Ja.
Und sage, ja, links steht Fahrenheit, rechts Celsius und du kannst einreichen, wo du willst.
Okay, wäre ein Ansatz. Also die Idee war, die Radio-Buttons wegzumachen. Das linke Feld mit Fahrenheit zu beschriften, das rechte mit Celsius. Und egal, wo ich was eingebe, im anderen Feld steht dann halt das Ergebnis. Okay, damit hätte ich immer noch zwei Input-Felder. Gibt es noch andere Ideen? Ja?
Ich gebe eine Eingabe und berechne einfach beides aus.
Eine Eingabe und beides berechnen? Nico?
Das war auch meine Idee. Also ohne Eingabe geht es, glaube ich, nicht.
Ja?
Es gibt eine Möglichkeit, einfach eine Tabelle rausschmeißen.
Tabelle, okay. Gut. Einige kreative Lösungen, Tabelle, ja?
Man trägt direkt 12C oder 12F
ein. 12C oder 12F? Als Default oder? Ach so, mit C und F hinten dran. Okay. Und dass er dann halt ins andere konvertiert. Okay. Also die. Ja?
Man nimmt so einen Slider, wo man die von links nach rechts schieben kann und beide Werte ändern sich so gleichzeitig.
Okay.
Dann machen wir einen Slider von unten
nach oben und mal einen Thermometer dran. Schön, gutes.
Okay, ein Slider war noch ein Vorschlag. Benni? Okay, Vorschlag war Büroklammern, die fragt, was man machen möchte. Okay, also die Lösung, die ich hier vorgesehen habe, war eben das hier. Ich glaube, das war auch unter den Sachen, die genannt wurden, dass es eben ein Eingabefeld gibt. Und die GUI dann in diesen grau hinterlegten Feldern eben das Ergebnis anzeigt. Was jetzt hier fehlt, ist, dass man das obere noch mit Celsius beschriften müsste und das untere mit Fahrenheit. Aber somit habe ich eben nur eine Eingabemöglichkeit und erzeugt zwei Ausgaben. Und für den User ist es verhält sich beides genau gleich. Es hat beides genau die gleichen Aktionen zur Folge, aber es ist einfacher. Ich muss nur einmal was eintippen. Ich muss nicht klicken und was eintippen, sondern ich muss nur was eintippen. Und ich habe eben trotzdem beide Ergebnisse. Okay, ich habe noch ein Zitat, das jetzt bei dem nächsten Kapitel ein bisschen eine Rolle spielen wird, das ich ziemlich gut finde, und zwar von Antoine de Saint-Exupéry, der sagt, Perfektion ist erreicht, nicht wenn sich nichts mehr hinzufügen lässt, sondern wenn man nichts mehr wegnehmen kann. Und ich glaube, dass es bei ganz, ganz vielen Interfaces, die wir jetzt heute haben, irgendwie so eine Feature-Wut gibt. Sowas von, oh, ich muss alles reinpacken, auch aus einem kommerziellen Aspekt vielleicht, um irgendein Produkt mit mehr Features auszustatten als ein anderes. Da gibt es eigentlich keine mehr bekannte Firma, die irgendein Produkt vertreibt und sagt, wir werfen Features raus, weil es das Ganze bloatig macht oder so. Was für mich die Konsequenz daraus ist, dass eine ideale UI genau die Funktion braucht, die ich von ihr verlange, genau die Funktion, die ich von ihr haben möchte. Und die Konsequenz daraus ist, wie jetzt wir als Hacker Interfaces für uns umbauen können, weil es vielleicht manche Gründe gibt, wo man ein Interface so bauen möchte, dass es genau die Funktion hat, die ich davon verlange. Und ein Ding ist, also ich hatte das Problem, und zwar bei Wikipedia geht es mir häufig so, dass wenn ich hier irgendwas nachschaue, dann habe ich hier das typische Media-Wiki-Layout, das übelst bloatig ist. Wenn man sich hier mal die Leiste anschaut, was da alles drin ist, also für mich ist da davon quasi nichts relevant. Ich habe hier in anderen Sprachen, alemannisch, whatever, ja, keine Ahnung, interessiert mich eigentlich alles nicht. Ich kann keine von den Sprachen, Englisch, Französisch vielleicht noch, aber eigentlich brauche ich nichts davon. Genauso wie die Werkzeuge, die hier angeboten werden, die Spezialseiten, permanenter Link, Änderungen, das sind eigentlich alles Sachen, die für mich nicht relevant sind. Und die Konsequenz daraus, also es gibt ja noch mehr, was für mich nicht relevant ist, die Versionsgeschichte, anmelden, Benutzerkonto erstellen, ist für mich jetzt persönlich auch nicht relevant. Ich schaue mir ab und zu die Diskussionsseiten an zu Artikeln, wer es interessant ist, aber den Quelltext oder die Versionsgeschichte eigentlich nie. Und das Problem, das ich hatte, ist davon, dass ein Interface so dermaßen mit Features vollgestopft ist, dass wenn ich zwei Fenster nebeneinander anordne und dann noch ein bisschen was vergrößere, dann sieht es so aus. Das macht das Ganze für mich kaputt. Das heißt, für mich funktioniert dieses Interface nicht so, wie es eigentlich soll. Und was ich dann als Konsequenz daraus gemacht habe, ist, das Ganze anzupassen. Ich habe in dem Fall ein Plugin geschrieben, aber es gibt noch ein paar andere Möglichkeiten, die ich nachher noch sagen werde, um das Interface zu entschlanken. Also es wird einfach ein bisschen JavaScript eingebunden, im CSS was umgestellt und ich habe dann ein Interface, das nur noch die Funktionen bereitstellt, die ich für mich auch wirklich brauche. Und die Konsequenz daraus ist, dass wenn ich es dann wieder so nebeneinander anordne, dass es dann für mich genauso funktioniert, wie ich es brauche. Und ich denke, der Vorteil davon ist, dass es nicht nur bei Wikipedia funktioniert, sondern auch bei anderen Media-Wikis. Und ich habe noch bei ein paar anderen Seiten Sachen modifiziert, wo ich einfach denke, das Interface funktioniert so für mich besser, wenn ich es auch für mich umbaue. Und die Konsequenz für mich daraus ist, dass es mir dabei hilft, besser mit Sachen zurechtzukommen und effizienter mit Sachen zu arbeiten. Und ich denke, das wäre vielleicht was man als Konsequenz für technikbegeisterte Leute daraus ziehen könnte, dass man darüber nachdenkt, seine Interfaces ab und zu tatsächlich umzubauen oder selber zu bauen. Der Grund, wieso ich angefangen habe, das umzubauen, ist eben, dass jede Menge irrelevante Content für mich da war, viele Optionen, die für mich nicht relevant waren. Und wenn man mal zurückdenkt an das Effizienzbewerten, was wir vorher besprochen haben, dann wäre das der pure Horror. Das wären viel zu viele Optionen, die ich eigentlich nicht benutze, die ich eigentlich nicht brauche. Zur Realisierung von sowas gibt es eben die Möglichkeit, sowas über GreaseMonkey als Firefox-Plugin oder als eigenes Plugin zu machen. Aber eventuell wäre es sinnvoller, sowas über direktes Filtern von HTTP zu machen, was mir noch ein paar andere Vorteile verschafft, nämlich, dass ich mein Interface auch auf einem Handy habe oder auf einem Smartphone oder auf einem Tablet und dass ich das vor allem von überall zugänglich habe, indem ich beispielsweise, wenn ich an irgendeinem fremden Rechner bin, eben mein Proxy eintragen kann, sowas, oder mein Plugin installieren kann. Ein paar andere Vorteile, die es noch gibt, ist, dass ich beispielsweise angefangen habe, mir verschiedene Short-URIs zu definieren, sodass ich zum Beispiel für Wikipedia nur noch Wiki eintippe und er leitet mich gleich auf die passende Seite weiter oder FF, Firefox, Google oder sowas. Und ich denke, das ist einfach etwas, was wir mit modernen Technologien viel, viel eher machen können, dass wir anfangen, Interfaces auf uns anzupassen. Interfaces für uns anzupassen, sodass sie für uns ideal geeignet sind. Beispielsweise Node.js, gibt es einige Vorträge, wenn man googelt nach Ulm Node.js, dann kommen gleich ein paar übliche Verdächtige und so. 20 Zeilen Code, den noch anpasst, sodass dass der Proxy nur für einen selber einen Zugriff zulässt und nicht öffentlich ist. Das ist was, auf das man unbedingt achten sollte, dass solche Sachen nicht öffentlich zugänglich sind. Dann hat man innerhalb kürzester Zeit die Möglichkeit, ein Web-Interface so umzubauen, dass es für einen selbst sich besser nutzen lässt. Und also es gibt noch ein paar Sachen, die ich umgebaut habe und ich denke, wenn man sich da mal Gedanken macht, dann fallen einem sicher noch ein paar Sachen ein. Zum Beispiel Facebook, dieser Chat an der Seite, der übelst hässlich ist, den ich nie brauche, habe ich komplett rausgeworfen. Oder bei YouTube diese Ansicht von von Gruppen. Und wenn ich mir die Spezialseite von irgendjemand anschaue, dann ist diese Suchleiste immer so übelst versteckt. Sowas sind alles Sachen, die ich für mich angepasst habe, wo ich dann besser mit dem Interface zurechtkomme. Ja, ich bin recht schnell heute. Ich komme langsam auch zum Ende von meinem Vortrag. Ich habe noch ein bisschen was. Ich habe die Gliederung. Ja, Node.js ist JavaScript, aber serverseitig. Also nicht im Browser, sondern als serverseitige Skriptsprache. Node.js läuft auf der Google V8 Engine, ist eventbasiert, nicht blockend.
Was tut man damit?
Was man damit tut, ist vor allem skalierbare Web-Applikationen zu schreiben. Aber da es serverseitiges JavaScript ist, benutze ich es eigentlich auch für viele andere Sachen, wo es sich anbietet, eine Skriptsprache zu nehmen und wo ich nicht mit Python rumfrickeln will oder so. Und in dem Fall macht es Sinn, sowas als Proxy zu benutzen, da Node.js ereignisbasiert ist, JavaScript, eigentlich nicht Node.js, sondern JavaScript, sodass diese Proxys dann auch skalieren. Und Node.js ist ein Projekt, das ziemlich stark im Kommen ist. Ich habe vor einer Weile einen Vortrag gehalten zu Creative Coding.
Also die 20 Zeilen, die man da gesehen hat, das war nicht das ganze Node.js, oder?
Das war der komplette Proxy. In JavaScript, ja. Ja, also es sind hier ein bisschen mehr, weil ich es umgebrochen habe und der Code ist auch ja, ziemlich schlecht formatiert. Aber prinzipiell die Idee, die dabei rüberkommen soll, ist, dass es eigentlich ziemlich einfach ist, heute Interfaces für uns anzupassen. Ja, also mit Node.js sich auseinanderzusetzen, lohnt sich, wenn man sich irgendwie für diese Webgeschichte interessiert, glaube ich, ziemlich stark. Weil es Projekt ist, das sehr im Kommen ist. Also ich habe vor einer Weile einen Vortrag gehalten zu Creative Coding, wo ich dann, also da ging es um so Sachen wie Visualisierung von irgendwelchen Daten, Live-Visualisierung von irgendwelchen Daten. Und ich habe damals so ein paar Projekte von mir gezeigt. Eins war eine Visualisierung von Traceroot, also von dem Kommandozeilen-Tool Traceroot, wo die Visualisierung dann war, dass man eine Weltkugel hatte und an den passenden Geokoordinaten eingezeichnet wurde, wo der Trace ist und eine Verbindung zum nächsten gezogen wurde, zum nächsten. Und so hat man eben schön nachvollziehen können, wo auf der Weltkugel sich gerade was bewegt. Und Node.js habe ich in dem Zusammenhang damals vorgestellt, um zu zeigen, wie einfach es ist, heute mit Websachen was zu machen und die Webausgabe für einen so umzubasteln. Der Vortrag ist auch online auf der Chaos-Seminar-Seite ulmccc.de. ja, die Gliederung habe ich am Schluss, weil ich es manchmal ganz gut finde, nochmal. Ja? Ja.
Aber kann ich ein User Interface so schreiben, dass es sozusagen automatisch merkt, der möchte vielleicht lieber so? Oder gibt es da einen Ansatz
dafür? Ja, es gibt einige Ansätze, Interfaces so zu gestalten, dass sie sich auf den Benutzer einstellen. Aber es ist eigentlich, also es gibt einige Leute, die sagen, dass sowas sehr problematisch ist. Weil ein Interface, das sich ständig ändert, nicht unbedingt dazu beiträgt, dass jemand besser damit zurechtkommt. Thermostat, ich weiß nicht, was du meinst gerade.
Auf dem Bildschirm und Eingabegerät ist, sondern es wirklich dann
Okay. Okay. Ja, die Gliederung am Schluss, ich weiß nicht, Inhaltsverzeichnis kommt meistens am Anfang. Ich finde, das kann man ruhig mal hinterfragen. Am Ende ist es vielleicht auch ganz sinnvoll, wenn man nochmal ein bisschen rekapituliert, was man überhaupt besprochen hat. Und was, über was wir heute geredet haben, waren eben Aspekte der Intuition. Wir haben festgestellt, dass Intuition eigentlich es nicht gibt, wie man sich es vorstellt, dass man aus dem Bauchgefühl mit irgendwas sofort umgehen kann, ohne es jemals vorher gesehen zu haben, sondern dass, wenn wir Intuition sagen, wir eigentlich vertraut mit irgendwas meinen. Und dass man diese Konzepte auf Interfaces übertragen kann, indem man versucht, Interfaces so zu gestalten, dass sie möglichst vertraut, familiar für uns wirken. Und da hatten wir eben verschiedene Aspekte, Aspekte der Wahrnehmung. Das waren eben die Affordances, Aktionen, die ein Interface durch sein Design bereitstellt. Also ein Stuhl, das sieht halt so aus, als könnte ich mich hinsetzen. Oder eine Tür, die ein breites Feld hat zum Draufdrücken. Oder wir hatten Constraints, die den Aktionsraum einschränken, wie beispielsweise Legos, die halt physikalisch sich nur so zusammen machen lassen, wie sie gebaut wurden. Und wir hatten Mappings, die natürlich in Abbildungen von Herdplatten beispielsweise. Ja, wir hatten Dark Patterns, da es eben auch eine dunkle Seite der Macht gibt. Leute, die so Sachen ganz bewusst nutzen, um Interfaces so zu gestalten, dass es nicht intuitiv ist oder dass bestimmte Optionen nicht zugänglich sind. Wir hatten noch ein paar weitere Hilfestellungen, Sachen, die heute gemacht werden, um Interfaces möglichst benutzerfreundlich zu gestalten, beispielsweise die Fehlermeldungen, die gleich Vorschläge liefern, was man machen kann, um das Problem zu beheben. Wir hatten, das ist ein Schreibfehler, ja. Wir hatten die Effizienz von Interfaces, die Idee, dass wenn ein Interface für die gleiche Aufgabe weniger Eingaben braucht, dass es dann besser ist. Und am Schluss eben noch die Idee, Interfaces umzubauen, um sie für uns idealer zu gestalten, mit dem Gewinn, dass für die Aufgaben, die ich brauche, ein schlankes Interface oft sinnvoller, hilfreicher ist. Ich wollte jetzt am Schluss noch so einen ganz kleinen Ausblick geben, wohin der Trend gerade geht oder so ein paar Sachen, weil wir immer denken, dass wir mit unseren Interfaces so unheimlich weit sind, so ein paar Sachen, die eben, finde ich, doch noch ziemlich oldschool sind, wo noch einiges zu machen ist. Da gibt es ein schönes Zitat wieder von Jeff Raskin. An interface is humane if it is responsive to human needs and considerate of human frailties. Also die Idee, den Menschen im Mittelpunkt zu rücken bei einer Interface-Gestaltung. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ja, wenn da nicht der Mensch im Mittelpunkt steht, wer soll denn dann im Mittelpunkt stehen? Und da gibt es ein schönes Ding, was ich neulich gesehen habe. Und zwar war das sieht man häufig, wenn man eine Kamera hat, sieht die häufig so aus, wenn man die anstellt, kommt erstmal sowas hier. Steht da der Mensch im Mittelpunkt? Ich weiß nicht. Ich habe eher den Eindruck, dass da ein Produkt im Mittelpunkt steht oder ein kommerzielles Interesse. Genauso bei sowas hier. Steht da der Mensch im Mittelpunkt? Desktop von irgendeinem x-beliebigen Menschen. Ja, cooles Hintergrundbild. Gibt es auf DeviantArt. genau, also ich habe den Eindruck, bei sowas sind nicht die Interessen des Menschen berücksichtigt, sondern bei sowas ist das Interface vor allem aus einer Perspektive gestaltet, wie ein Informatiker sowas machen würde. Also mit einem technischen Anspruch. Der weiß halt, wie das Interface technisch agiert und gestaltet das Interface so, dass es diese technischen Funktionen irgendwie abbildet. Was aber eigentlich der falsche Weg ist. Eigentlich sollte man so ein Interface gestalten, ohne überhaupt eine Ahnung zu haben, was da im Hintergrund passiert, ob es überhaupt einen Dateibaum gibt oder nicht oder solche Dinge. Genauso bei sowas hier, ein Bootscreen. Das macht auch nur jemand, der irgendwie einen technischen Background hat. Und der Trend ist ganz stark, dass ich sowas hier gar nicht mehr sehen muss. Bei enorm vielen Tablets, Smartphones ist es so, dass ich das Ding einfach nur in die Hand nehme, andrücke und das Gerät ist da. Das muss nicht mehr booten. Ja, ist einfach da.
Naja, aber wenn es bootet, ist es doch sinnvoller, man zeigt an, was gerade tut, weil dann kann man hinterher, wenn was schief geht, aussehen, was schief dann ist, anstatt nur irgendein Bildle anzuzeigen, das sagt ja, vielleicht kommt bald was.
Das sagt
sehen. Noch eine Anmerkung da oben?
Das ist der genaue Punkt. Wir haben gesagt, dass der Informatiker im Mittelpunkt steht, nicht der Mensch. Bei Informatik sind ja keine Menschen. Ja. Da müsste das Gerät eine serielle Konsole haben, also die beiden oder sowas. Das ist normal
Menschen. Okay, also Anmerkung war wieder, dass hier der Informatiker immer noch im Mittelpunkt steht und nicht der Mensch, weil Menschen und Informatiker, das kommt nicht zusammen. Genauso bei sowas hier, irgendein Pool in einer x-beliebigen Universität, irgendwo Deutschland, steht bei sowas der Mensch im Mittelpunkt, irgendwie abgesenkte Tischflächen, Monitore aufgestellt, ich muss mich vor das Gerät hinsetzen, ich muss mich in eine Position bequemen, um es überhaupt bedienen zu können, auch noch in eine recht eigentlich unnatürliche Position, so. Ich weiß nicht, ob bei sowas der Mensch im Mittelpunkt steht. Und der Trend ist eben immer mehr zu eher ubiquitären Geräten, die einfach um uns rum sind, die wir so bedienen können, ohne dass wir uns anpassen müssen, wie das Gerät funktioniert. Okay, damit bin ich eigentlich auch schon am Ende. Ein paar Bücher, die ich empfehlen kann, ist auf jeden Fall The Humane Interface von Jeff Raskin. Das ist auch recht aktuell, von 2000 das erste Mal erschienen. Und ja, er beschreibt eigentlich viele der Sachen, die ich jetzt gesagt habe, aber halt noch etwas detaillierter. Also falls man sich da weiterführend interessiert, auf jeden Fall zu empfehlen. Dann Don Norman, Design of Everyday Things. Das sind auch einige der Ideen, die ich vorgestellt habe, beispielsweise zu Affordances mit den Türen, aus dem Buch entnommen. Und Designing Interfaces, da waren die ganzen Verhaltensmuster, die für uns vertraut wirken, her. Und es sind eben noch einige weitere beschrieben, falls man sich in die Richtung interessiert. Ansonsten haben wir noch das Wiki, darkpatterns.org, eine Sammlung von User Interface Nightmares von verschiedenen Verbrechen. Ja, mal ganz interessant da durchzustöbern. Genau, und die Folien sind mit LaTeX gesetzt, mit der Beamer Class. Gibt es denn noch Fragen? Ja, Nico?
Hast du demnächst dafür bezahlt, das Bibliothekssystem zu verbessern?
Ich denke nicht, ich hätte auch keinen Bock drauf. Gibt es noch Fragen? Ja?
Wenn am Anfang sowas kommt wie Tipps und Tricks oder schon gewusst, ist das dann eher gut oder eher schlecht?
Die Tipps und Tricks, ja. Okay, und mich würde mal interessieren, liest irgendjemand von euch die Tipps und Tricks? Wer? Einer? Und wer denkt, das ist ein Quatsch?
Ich denke, du hast das gut gesagt, das muss kontextbezogen sein. Also wenn ich das Programm starte und dann kommt so Pop-up-Tipps und Tricks, dann will ich das zu dem Zeitpunkt nicht lesen, weil ich habe das Programm ja gestartet, um was zu machen. Und wenn es aber kontextbezogen kommt, also ich habe jetzt 10-mal die gleiche Aktion geklickt, und das Programm merkt, ach, er macht schon 10-mal und dann kommt der Tipp, dann will ich ihn auch lesen. Dann bringt er mir
trying to write a letter.
Okay, also die Anmerkung war, dass diese Tipps und Tricks am Anfang vor allem dann Sinn machen, wenn sie eben kontextbezogen eingeblendet werden, in dem Moment, wo ich sie auch wirklich brauche und nicht einfach nur so als Schuss ins Blaue, vielleicht kann das brauchen. Und ich denke, das ist eine ziemlich gute Bewertung von dem. Genau. Noch weitere Fragen?
Gibt es Ansätze zu User Interfaces oder wie ist deine Meinung zu User Interfaces für Lizenzbedingungen? Denn die verfolgen uns überall, so Nutzungsbedingungen, Lizenzbedingungen. Kann man da vielleicht was machen, damit die weiter nutzen?
Das sind eigentlich auch Dark Patterns, also Nutzungsbedingungen, die sind auch häufig so gestaltet. Beispielsweise auf dem iPhone sind das, glaube ich, 82 Seiten, 82 mal Blättern und es liest natürlich. Ja, verschwindend geringer Prozentsatz der Leute tatsächlich durch. Ja, ich weiß.
Das Problem ist, dass die ja vielleicht bei uns gar nicht so richtig gültig sind. Also, da kann man auf Rezept einfach klicken, weil es gilt ja eh nicht.
Ja, also bei Nutzungsbedingungen ist mir auch kein Vorschlag bekannt, um sowas vernünftiger zu gestalten. Ich denke, eine Sache, die bei Interfaces vielleicht mal interessant wäre, wo ich auch immer mal probieren wollte, aber vielleicht hatte irgendjemand mal Lust drauf, sowas zu probieren, wäre evolutionäre Algorithmen auf User Interfaces zu werfen. Also einfach mal zu, also der Vorteil von, also evolutionäre Algorithmen übertragen halt das Konzept von Evolution, also eine Mutation in Verbindung mit irgendeiner Selektion auf irgendein Problem. Und in dem Fall wäre dann halt die Problemstellung, ich habe irgendein User-Interface mit bestimmten Komponenten und ich mutiere die einfach mal miteinander, die Anordnungen, wie die gruppiert sind, sowas. Und die Fitness-Funktion wäre dann, also gibt es verschiedene Gesetze, wie man berechnen kann, wie lange jemand braucht, um was zu bedienen, sowas dann draufzuwerfen. Ich denke, das könnte ganz interessant sein, da mal Microsoft Word mittels evolutionärer Algorithmen auseinanderzunehmen.
Okay. Eine Anmerkung zu den AGBs oder wie auch immer, wäre höchstes KISS, keep it short and simple.
Ja.
Aber das wollen die Firmen ja nicht.
Ja.
Also für den User wäre es gut, aber.
Stefan?
Das Problem ist da, dass die Leute es trotzdem nicht lesen. Also, Creative Commons Lizenzen sind extra so gemacht, dass jeder sie eigentlich verstehen soll. Und trotzdem nutzen, denken 85% der Leute die dort immer falsch an. Dass die Lizenz nicht verlinkt und lauter Blödsinn. Das ist also innerhalb von wenigen Zeilen wert mal durchgelesen. Zumindest, dass die meisten Leute dieses Rechtsdenken nicht verinnerlicht haben. Deswegen sagen, ja, das schreibt das CC und dann ist alles gut. Also das ist einfach der Wille, sich das mal kurz anzueignen.
Okay, also Stefan sieht das grundsätzliche Problem bei den Leuten, bei denen der Wille fehlt, sich das überhaupt durchzulesen, weil Creative Commons Lizenzen wohl auch so gestaltet sind, dass sie extra einfach gehalten werden. Und der Vorschlag hier war, das Ganze nach dem KISS-Prinzip zu gestalten, Nutzungsbedingungen, wobei da der rechtliche Schritt eben problematisch ist. Okay, haben wir noch weitere Fragen?
Gibt es da noch irgendwelche Untersuchungen, die Effizienz mit der Intuition in Verbindung bringt? Also ich fand das Beispiel, das du gebracht hast mit der Temperaturberechnung, ganz interessant. Das war zwar die zweite Option sehr, sehr effizient, aber bleibt leider die Intuition sehr schnell auf der Strecke, wenn die Effizienz steigt.
Okay, also die Frage ist, ob es da Untersuchungen gibt, die Effizienz mit Intuition vergleichbar zu machen, irgendwie mathematisch zu bewerten. Also soweit ich weiß, gibt es da nichts, um die Intuition irgendwie mathematisch bewerten zu können, weil ich exakt wissen müsste, was für ein Mensch davor sitzt. Es gibt halt so Case Studies, oder wo versucht wird, Mengen von Leuten zu untersuchen, und da gibt es auch verschiedene Konzepte, wie mir jemand dazu bringt, dass er ein Interface bedient, und man versucht herauszufinden, was der in dem Moment denkt. Da werden Leute darauf trainiert, immer alles, was sie in dem Moment denken, laut zu sagen, direkt zu äußern. So versucht man halt sowas rauszubekommen, indem man einfach eine große Gruppe von Leuten untersucht und schaut, wie die darauf reagieren und wie man die Gruppenzusammensetzung wählt. Das gibt dann in einem bestimmten Maß Aufschluss darüber, wie intuitiv das Interface für diese Gruppe ist. Ja, das fällt mir da dazu ein. Okay. Ja? Ah, das finde ich interessant. Okay.
Also es ist zwar nicht so, dass irgendwie das Interface sich selbst adaptiv verändert, aber die gucken halt immer, was besser ist, und dann wird es so lange eben weiterentwickelt, bis eine neue Alternative gewonnen
hat. Also, ja, also ich sage es nochmal fürs Band. Die Anmerkung war, dass Plattformen wie Facebook zum Beispiel sowas häufig im kleinen Bereich machen, wo sie dann mit einem kleinen Prozentsatz der User versuchen, neue Sachen auszutesten und dann eine A-Gruppe machen, eine B-Gruppe, um Features gegeneinander abzutesten und dann beispielsweise schauen, wer mehr kauft oder wer ein gestecktes Ziel eher erreicht und dann wer mehr von sich preisgibt und dann erst anfangen, diese Features im großen Stil umzusetzen. Okay. Noch weitere Fragen, Anmerkungen, Ideen? Okay, dann war es das soweit von mir. Dann sind wir am Ende angelangt.